another visitor. Stay a while. Stay forever.
Ein Podcast über alte Spiele von zwei alten Männern. Stay Forever mit Gunnar Lott und Christian Schmidt.
Hallo Christian.
Hi Gunnar.
Wir müssen uns mal was Originelleres ausdenken als immer dieses Hallo-Name. Wir brauchen so ein Standard-Intro und so ein Standard-Outro, so wie André Horn früher immer bei den GamePro-Videos gesagt hat, hey und zock on!
Ja, hey ho, Lotman, what's up, man?
Ja, sowas, dann so ein virtuelles High-Five und so.
Ja, dann spielen wir so ein Geräusch ein, so ein High-Five-Geräusch oder so ein Peitschenschlag.
Ja, sowas Hippes.
Ja, und eine Explosion im Hintergrund und dann wackelt der Podcast.
Ja, wir fallen technisch voll zurück hinter andere Podcasts. Wir wirken auch so retro in allem, was wir tun. Also insbesondere ich mit meiner Soundqualität.
Geschätzte 80% unserer Leserschaft schaffen die Hürde über das Intro überhaupt nicht, weil die schon bei der Begrüßung aussteigen, sagen, altbackener Mist, das hört sich nach 70er Jahren an hier. Ich hatte mir einen hippen Spiele-Podcast erhofft und dann sowas.
Ja. Aber wenn wir ein Intro hätten mit virtuellem High-Five-Geräusch und so, dann würde es bestimmt besser.
Dann würde es besser, dann würden wir auch jugendliche Zielgruppen erschließen und auch eher so, sagen wir, bildungsfernere Schichten vielleicht ansprechen. Wir sind ja schon ein bisschen Highbrow. Wir sind ja eigentlich sozusagen die Akademiker unter den Podcastern, die Professorenliga. Und da verschrecken wir natürlich auch viele Leute.
Das ist ja total raffiniert von uns. Erstmal verschrecken wir durch den Fremdwortgebrauch bildungsfernere Schichten. Und dann verschrecken wir die Professoren, indem wir die Fremdwörter falsch gebrauchen.
Falsch gebrauchen, richtig, und eigentlich doch nur Unsinn erzählen die ganze Zeit und vor allem auch eklatante Faktenschwäche an den Tag legen.
Ja, vor allen Dingen in Intros.
Vor allen Dingen in Intros, da schließt sich der Kreis wieder. Aber hey, weißt du was? Ich habe trotzdem ein gutes Gefühl. Das wird ein sehr guter Podcast werden. Wir haben uns ja auch ein Thema rausgesucht, das auch ein bisschen in die Zeit passt. Es ist ja jetzt gerade Winter. Ich weiß nicht, wie es in Karlsruhe ist. Hier in Hamburg ist Frühlingswärme momentan. Also eigentlich ganz angenehm draußen. Es fühlt sich jetzt nicht so winterlich an. Aber trotzdem in meinem Herzen und in meinem Hirn herrscht eigentlich Dauerwinter. Dementsprechend passt das Spiel wunderbar dazu.
Also hier, wir können das auch in der Sonne machen und sind trotzdem Wintertypen. Insofern kriegen wir das schon hin.
Ja, sag es.
Ja, Winter Games.
Winter Games.
Sensationell. Hat ja keiner mit gerechnet. Ich teste ja immer die neuen Folgen, wenn ich sie weiß, an Kollegen aus. Ich habe im Büro eine Reihe von Kollegen, die den Podcast hören. Und dann teste ich immer aus, na, was denkst du, was machen wir als nächste Folge? Und dann sagen die irgendwas total Offensichtliches, so wie irgendwas, was wir schon lange versprochen haben, so wie Blade Runner oder so, oder Schatten über Riva. Ja, und dann komme ich immer um die Ecke mit, ha, hast du nicht, nein, Bioforge oder... Nee, Winter Games. Und Winter Games hat jetzt die erstauntesten Reaktionen hervorgerufen.
Ja, da rechnet natürlich keiner damit, weil es A, ein Sportspiel ist. Und unsere Hörerschaft ist ja tendenziell so ein bisschen wie wir, habe ich immer das Gefühl, und interessiert sich nicht für Sport im weitesten Sinne und schon gar nicht für Sportspiele. Und zum anderen ist es ja auch nicht so, es ist ein riesiger Klassiker, aber es kommt einem nicht so als erstes ins Gedächtnis. Und zum dritten denkt man, hä? Da weiß ich doch schon alles drüber. Was wollt ihr denn da noch dazu erzählen? Dann lachen wir jetzt erstmal. So wie du deine Kollegen auslachst, lachen wir jetzt auch erstmal eine Minute.
Genau. Dann habe ich natürlich angekündigt, dass wir 3 Stunden über Winter Games reden werden.
3 Stunden, ja. Hatten wir das nicht ursprünglich ausgesucht, das Thema, in der Hoffnung, mal wieder unter einer Stunde zu bleiben? Das sehe ich schon nicht.
Genau, ich sag's ja nochmal fürs Protokoll. Es war mein ursprüngliches Ziel, den Podcast auf 45 Minuten zu haben. Und es ist uns einmal gelungen bei der ersten Folge. Okay. Und dann wurde es aber auch so langsam so mal 55, 57, 1,5 und jetzt sind sie ja regelmäßig in Richtung 1,5 Stunden.
Was mir auch ganz recht so ist. Es gibt ja so viel zu sagen. Okay, reden wir mal über Winter Games.
Oder über Summer Games. Eigentlich müssen wir mit Summer Games anfangen. Es ist natürlich jetzt natürlich ein bisschen ein Fake.
Wir können
man muss ja eigentlich muss man ja mit Summer Games anfangen.
Du musst es schnell herleiten. Leite es schnell her von Summer Games.
Also Summer Games ist ein, Sekunde mal, ich muss mein Mikro kurz neu justieren hier.
Ja. Und schon wieder schalten einige Akademiker ab.
Jetzt also, bei der Mikroneujustierung schalten alle ab. Das ist ja noch viel besser. Das ist ja nicht irgendwie so auf eine Bildungsschicht oder so. Da schalten Männer ab, Frauen ab, alle ab.
Das ist ja Mainstream peinlich. Das schreckt ja alle ab. Das hat ja Markus Lanz-Niveau.
Jetzt hör mal auf so mit so Sachen, die so total in eine Zeit sind. Wenn in 500 Jahren Leute unseren Podcast hören, wissen die natürlich noch, was Winter Games ist, aber natürlich nicht mehr, wer Markus Lanz ist.
Richtig, wird längst vergessen sein. Das ist so ein historisches Artefakt.
Und dann ist das so ein Fremdkörper in dem Podcast. Also nochmal. 1984 kam eine sensationelle Sportsimulation raus für den C64 und die hieß Summer Games. Die war von Epix. Epix ist eine Firma, die hat einen ganz, ganz, ganz speziellen Platz in meinem Herzen, weil alle Spiele damals gut waren. Also so ist meine Erinnerung. Wenn man das jetzt nachliest, ist es nicht mehr ganz so. Und das war ein Riesenerfolg. Das war eine Simulation der Olympischen Spiele sozusagen. Kam ja auch genau zu den Olympischen Spielen von 1984, die ja in Amerika waren, oder? Es war Los Angeles.
Weiß ich nicht. Ja, kann sein.
Naja, wurscht. Da konnte man in verschiedenen olympischen Disziplinen antreten. Stabhochsprung, Turmspringen, Staffellauf, Sprint, Turnen, Tontaubenschießen, alles Mögliche. 8 Stück oder so, 6, 8, irgendwas. War aber kein offizielles olympisches Spiel. War aber deutlich den Olympischen Spielen nachempfunden.
Da fällt mir gerade ein, die können gar nicht zu den Olympischen Spielen zeitgleich rausgekommen sein, zu den Sommerspielen nicht, weil die 82 waren. 84 waren die Winterspiele.
In Sarajevo. Winter, Winter, Sommer, Sommer, Winter.
Ja, Gott, eins wie das andere.
Ja, okay. Also irgendwelche Spiele sind ja immer in geraden Jahren.
Ja.
Ja. Wurscht. Also dann war es halt unter dem Eindruck der gerade erfolgten Sommerspiele, die gerade nur 2 Jahre her waren.
Also Summer Games, du sagtest, war ein großer Erfolg, deswegen hat Epix clevererweise, wie man das so machte, damals schon genauso wie heute, direkt mal den Nachfolger nachgeschoben. 1985 kam dann Summer Games 2 und aber gleichzeitig auch schon sozusagen die Marke erweitert und im gleichen Jahr auch noch Winter Games rausgebracht, was ja irgendwie auch die logische Erweiterung ist in dem Fall, nämlich zu den Winterspielen. Auch das hatte keine Lizenz und 85 fanden auch keine statt, aber es stand noch unter dem Eindruck von den Winterspielen in Sarajevo im Jahr davor.
Wir haben das jetzt natürlich völlig willkürlich rausgegriffen aus den vielen Games-Spielen, die Epix gemacht hat. Danach kamen ja noch mehr, wir kommen da noch zu. Mhm. Aber ich fand auch, dass Winter Games bei weitem das Beste war. Ja, das geschlossenste, wo die Sportarten am besten ineinander fassten und wo sich auch aus der Folge der Sportarten der beste Flow ergab. In den Spielen tritt man in all diesen Sportarten, die es da gibt, nacheinander an. Und da sind halt Sportarten bei, die sind eher fürs Timing und es gibt welche, die sind auch für schnelle Rütteln. Also das Spiel steht auch in der Tradition dieser Spiele wie Decathlon oder Track and Field, wo man den Joystick so schütteln würde oder sowas. Mhm. Die Spiele waren aber immer eine ganz gute Mischung aus so mal das eine, mal das andere. Also einmal so der präzise Absprung und das gerade Halten beim Skispringen und das eher schnellere beim Eisschnelllauf. Da musste man halt eher schnell und gutes Timing haben und so.
Also diese Game-Spiele von Epix oder generell auch die ganzen Ableger, die es dann später dazu gab, hatten eine sehr, man könnte sagen, eine sehr strenge formale Ordnung. Die sind natürlich ein bisschen gerahmt durch diesen Wettbewerbsgedanken. Du hast den großen Wettkampf, wo du alle Disziplinen nacheinander durchmachst und auch gegen andere Leute antrittst, entweder gegen den Computer oder halt gegen, das ist natürlich das Interessante, gegen andere Mitspieler. Bis zu 8 waren es, glaube ich, in Winter Games. Du kannst aber die Disziplinen auch einzeln spielen oder auch einfach nur üben. Und in Winter Games sind es nominell 7 von diesen Disziplinen, eigentlich aber nur 6, weil eine doppelt vorkommt. Beim Eiskunstlauf gibt es die Pflicht und die Kür, die unterscheiden sich nur minimal. Und jede dieser Disziplinen ist ein Minispiel, ein in sich geschlossenes Minispiel. Die werden dann einfach nur aneinandergereiht wie auf einer Perlenschnur und am Ende gibt es dann das Ergebnis und dann stellt sich raus, wer der Gewinner ist.
Ist aber natürlich total spannend, weil alle Leute die Disziplinen unterschiedlich gut können normalerweise, die da mitspielen. Und dann spielt man halt so zu viert vorm Rechner. Und dann ist der eine halt schon mal echt weit vorne nach dem Skispringen und fällt dann aber im Biathlon noch ganz schön zurück.
Ja.
Und das ist ja toll.
Also kriegen wir sie zusammen, die Disziplinen von Winter Games. Ich sagte schon Eiskunstlauf, du sagtest schon Skispringen und Biathlon. Was haben wir noch?
Bob.
Bobfahren, genau. Eisschnelllauf.
Dieses Springen am Ende, die letzte Disziplin, gab es doch so ein, wo man Figuren springen musste, oder?
Hotdog hieß das, warum auch immer, ja.
Genau.
Ja, und das waren sie schon.
Das waren sie schon. Ja. Und dann gab es 2 Bob?
Nee, Nee. Also es kommt darauf an, welche Version du spielst. Das kam ja für zig Plattformen und ich glaube, auf dem Atari VCS gab's Rodeln tatsächlich noch zusätzlich zum Bobfahren.
Ah ja.
Aber okay. Auch nur dort.
Ja, genau. Nee, ich habe es auf dem Amiga gespielt und das muss es gewesen sein, was du sagst. Und es war aber auch wirklich, ich konnte halt Biathlon ganz super, weil es auch die schönste Disziplin von allen ist.
Ja, wirklich war es.
Und dieses freie Skispringen, dieses Hotdog am Ende überhaupt nicht. Und übrigens, das habe ich zu einer Zeit gespielt, als es noch nicht so viele Packungen gab. Und Anleitungen waren ja damals selten in dieser Zeit.
Wo sollte man die auch hernehmen, ja?
Weiß ja auch nicht, wo es die her. Manchmal, die Spiele kamen ja so zu einem, wie die Jungfrau zum Kinde. Und ich habe nie verstanden, was man bei diesem Eislaufen da machen muss.
Ja.
Bei diesem Pflicht- und Kür-Ding. Und zwar bei dem einen hat man es immer noch so hingekriegt, da hat man irgendwie, also ich glaube 6-0 ist die beste Werte, habe ich noch immer so eine 4 irgendwie hingekriegt, bei dem anderen 0. Gar nicht, schlimm. Und ich weiß das nicht.
Der Eiskunstlauf ist am schwersten sich zu erschließen, wenn man die Anleitung nicht hat. Die Steuerung von diesen ganzen Spielen ist ja relativ simpel. Es gibt ja, darf man nicht vergessen, damals die Joysticks hatten ihre 8 Richtungen im Digitalstick und einen Button. Und mehr hattest du nicht. Das heißt, eine Aktionstaste. Und dementsprechend sind alle diese Spiele durch Joystick-Richtungen und Knopfdruck zu steuern. Und der Knopfdruck ist in der Regel auch einfach nur das Loslaufen. Aber bei dem Eiskunstlauf brauchst du den Knopfdruck, um eine Figur zu starten. Und die Richtung, in der du den Joystick drückst, bestimmt dann, welche Figur die Eiskunstläuferin ausführt. Und dann am Ende der Figur musst du nochmal rechtzeitig drücken, damit sie auch wieder heil landet, weil sonst fällt sie auf ihren Hintern.
Genau, man kann dann nämlich so zweifache, dreifache und vierfache Pirouetten zum Beispiel machen. Aber wenn man die eigentlich wieder abbricht am Ende, also zu lang laufen lässt, dann fällt sie hin. Und da läuft ja Musik im Hintergrund und ich habe das immer so mir zusammen interpretiert, dass man bei der Kür auf diese Musik laufen muss. Also, dass das irgendwie da so zusammengehen muss, weil bei der Pflicht muss man, glaube ich, nur die meisten Figuren schaffen, aber bei der Kür muss man dann auch irgendwas Besonderes machen und mir war nicht klar, was.
Ich habe jetzt nochmal ins Handbuch reingeschaut, denn ich wusste es auch nicht mehr. Und da steht drin, es gibt 7 Figuren und du musst halt einfach alle 7 Figuren ausführen. Nicht mehr und nicht weniger. Und das war's.
In beiden?
Nee, in der Pflicht musst du die 7 Figuren ausführen und in der Kür kannst du ausführen, was du willst. In der Pflicht hast du 1 Minute Zeit dafür, um diese 7 auszuführen. Und in der Kür hast du 2 Minuten Zeit und kannst machen, was du willst.
Ja, okay. Also hat nichts mit der Musik zu tun. Ja, dann.
Nee, es hat nichts mit der Musik zu tun. Aber es ist ja der Blumenwalzer aus dem Nussknacker, der da gespielt wird. Das ist eine schöne Melodie. Das ist eine gute Gelegenheit, um die mal kurz einzuspielen, weil es auch mit das Einzige ist, was man musikalisch aus dem oder soundtechnisch aus dem Spiel zeigen kann.
Ja gut, das ist auch lange her, 85.
Ja, das ist aber visuell ganz nett, weil diese einzelnen Spiele sind ja halt auch sehr unterschiedlich gestaltet und das ist eine von wenigen Disziplinen, wo der Bildschirm scrollt tatsächlich. Da fährt diese Eiskunstläuferin einfach nur von links nach rechts, die wendet auch nicht oder sowas, die kann sich zwar auf der Stelle drehen, aber die fährt immer nach rechts und im Hintergrund bewegen sich die Länderflaggen vorbei. Also das hat auch irgendwie sowas Episches dadurch, weil die ganzen Nationen da aufgereiht sind.
Das war überhaupt ein hübsches Spiel. Also nicht mehr ganz vorne zu seiner Zeit, aber ich habe das damals als sehr schön in Erinnerung. Und da das ja auch so eine Kette von Spielen war, die es da gab, Summer Games 2 hatte ja, glaube ich, schon, hatte doch Reiten, oder nicht? Das hatte doch Parallax-Scrolling.
Hatte es das? Okay, da erinnere ich mich nicht mehr dran.
Glaube ich. Also vielleicht auch nicht, aber ich glaube, ich habe damals den Begriff gelernt, aber weiß man nicht.
Das wäre verblüffend, wenn es das schon hätte.
Also das Reiten, weiß ich noch, das sah irgendwie ganz toll aus. Und dies hier war auch ein schönes Spiel. Also auch schon grafisch und so.
Es war ein super schönes Spiel. Ich habe es auf dem C64 gespielt beim Freund und wir hatten es dann kurze Zeit darauf auch bei uns zu Hause. Und das Spiel läuft nur in CGA-Grafik zu dieser Zeit. CGA-Grafik heißt 4 Farben. Und diese 4 Farben waren in der Regel schwarz, weiß, cyan, also türkis und magenta, also lila. Ja, und das ist eine ganz tolle Farbpalette, schwarz, weiß, türkis und lila. Und damit sehen natürlich alle Spiele dieser Zeit unfassbar Grütze aus. Bis auf, erstaunlicherweise, Winter Games. Das sieht in dieser CGA-Farbpalette richtig hübsch aus. Allein schon deswegen natürlich, weil zwei von diesen Farben, Weiß und Türkis, ganz hervorragend ins Wintersetting passen. Das eine ist der Schnee, das andere ist das Eis. Und gerade in diesem Biathlon-Event, das du vorhin schon erwähnt hast, das sind meiner Meinung nach mit die schönsten CGA-Hintergründe, die ich jemals gesehen habe auf dem PC. Das ist dieser Startbildschirm, das ist der mit dem Bach. Das ist so eine Loipe in einer schneebedeckten Landschaft und es kommt ein Bach aus der Tiefe des Raumes und plätschert so nach vorne an einem Wasserfall. Und eine Brücke führt darüber und im Hintergrund hast du so ein Bergtal mit Wald. Und dieser Wald ist magentafarben und die Hänge sind türkis und der Schnee ist weiß. Und es sieht wunderschön aus. Und durch diese Reduktion der Farben hat es sogar noch ein bisschen was Ätherisches. Ich finde, das sieht in dieser reduzierten Farbpalette besser aus als in jeder anderen Version von Winter Games.
Das mag schon sein. Also es hat natürlich den großen Vorteil, dass große Teile des Bildschirms weiß sind. Und dass es aber nicht blöd ist, sondern wahnsinnig dahin passt. Da spart man sich ja natürlich schon mal was im Vergleich zu anderen Spielen.
Ja.
Das stimmt. Aber es sah auch echt gut aus. Und also Biathlon, man kann das nicht oft genug sagen, es war eine so schöne Kombination, weil man immer auf und ab und geradeaus fuhr.
Ja.
In den anderen Sportarten hatte man ja im Wesentlichen immer dieselbe Mechanik. So, wenn man Heiß-Schnelllauf gemacht hat, dann musste man halt rhythmisch links, rechts, drücken, damit er nicht aus dem Takt kommt, bis die, keine Ahnung, 30 Sekunden rum sind, die so eine Strecke dauert. Und das Biathlon, da musste man halt geradeaus laufen, da musste man so ausholende, weite Schritte simulieren mit den Rechts-Links-Drücken. Dann musste man abwärts fahren, da musste man mit den Stöcken weiterschieben. Und dann musste man aufwärts fahren, da musste man ganz schnell mit den Stöcken weiterschieben, weil er sonst nicht hochkam. Und das war immer so eine Mischung. Ich hatte so einen Quickshot Pro und habe den immer so geschüttelt. Also ich habe den nicht angefasst, wie man einen Joystick anfasst, so einfach kräftig drumrum und dann nach links und rechts gebeugt, sondern ich habe den in der losen Hand an der Basis gehalten und habe den immer so geschüttelt, wenn es schnell gehen musste.
Ach, das ist ja clever.
Okay. Ah, totaler Trick, ey. Wir hatten ja Tricks raus damals. Ah, wir waren so Könige des Spielens.
Das Cleverste an diesem Biathlon ist, das ist diese klassischste Sportspielmechanik damals, nämlich das Hin- und Herbewegen des Joysticks, um dann so eine rhythmische Beschleunigung zu simulieren, das ist das Namen. Und zum einen, wie du schon sagtest, die Dynamik immer endete, ob es jetzt bergab, geradeaus oder bergauf ging. Und zum anderen aber noch dieses Element des Pulsschlags reinbrachte. Du konntest natürlich auch da einfach wie wild rütteln, um zum Beispiel diesen Berg hochzukommen. Dann kamst du da auch einigermaßen schnell hoch. Aber dann ging gleichzeitig dein Puls hoch. Denn eigentlich sollst du da schon mit ein bisschen Anlauf aus der Geraden reinschießen und dann im richtigen Rhythmus das Bewegen, damit der Eleganz dann noch hochschnellt. Und wenn dein Herzschlag hoch ist, dann kommst du beim Biathlon natürlich zum Schießstand. Und je höher dein Puls ist, desto schneller bewegt sich die Zielanzeige und desto schwieriger ist es, da die Ziele zu treffen. Und das ist eine wirklich clevere Erweiterung der Mechanik, weil du dadurch bestraft wirst, wenn du ineffizient vorher rüttelst an einem Joystick.
Wenn man bedenkt, wie wenig Möglichkeiten sie hatten, um eine so komplexe, moderne Sportart wie Biathlon zu simulieren, ist es ihnen ja sensationell gelungen.
Ja.
Also mit dem Herzschlag und das Schießen, das dann viel schwieriger wird, wenn man vorher gerüttelt hat, toll.
Man sieht es ganz hübsch auch im Kontrast, wie viel besser das Biathlon ist an diesem Eisschnelllauf, der ja auch drin ist. Und der ist eigentlich das enttäuschendste oder, naja, auf hohem Niveau das simpelste aller Spiele, das da drin ist. Denn das ist so ein klassischer Schnelllaufding. Sobald der Startschuss ertönt, beschleunigst du halt den Takt deines Joysticks, solange bis du dann im Rhythmus drin bist und dann rüttelst du so schnell wie möglich, bis du im Ziel bist. Die fahren einfach immer nur geradeaus. Und das war's. Das ist ein reines Geradeausfahren.
Genau, aber ich fand immer die Mischung ganz gut so. Also es gab komplexere Sportarten, es gab diese ganzen Sachen mit Springen, die halt echt ein bisschen schwieriger waren auch. Und dann gab es halt auch eine Rittelsportart zwischendrin für den Michael, den jeder dabei hat, der halt das halt nicht so gut kann. Der damit da auch eine Chance hat zu gewinnen.
Das okay, ich meine, das hat's wieder wettgemacht dadurch, dass der Eisschnelllauf die einzige der Disziplinen ist, die einen Splitscreen hat, das heißt, wo du direkt gegen den Konkurrenten fährst und ihr gleichzeitig fahrt. Und da siehst du dann halt auch, Mist, der ist jetzt ein paar Zentimeter vorn und dann rüttelt man umso schneller und da kommt halt dann vor allem diese Multiplayer-Dynamik rein, die so klasse ist bei dieser Art von Spiel. Alle anderen Disziplinen sind Hot Seat, also erst du, dann ich.
Genau, aber auch ein erfolgreiches Spiel übrigens zu seiner Zeit, wenn ich mich recht entsinne. Also Summer Games war natürlich total erfolgreich und hat deswegen diese ganze Serie ausgelöst. Aber auch Winter Games war noch erfolgreich, hat auch so Wertungen zwischen 80 und 90 bekommen, wenn ich das recht übersehe und so. Und also wir haben das, keine Ahnung, täglich gespielt. Alle diese Spiele übrigens. Also Summer Games 2 war nicht so ganz unseres, das kam ja irgendwie gleichzeitig, da waren wir eindeutig auf der Winter Games Seite. Aber Summer Games 1, das war so eine Offenbarung von einem Spiel, als das rauskam und wir plötzlich da alle saßen und man hatte eine gemeinsame Auswertung. Also man hat dann ja diese Medaillen gesammelt. Also wenn man halt zu viert vorm Rechner saß und wurde halt Dritter, dann hat man eine Bronze gekriegt. Und am Ende nach allen 8 oder 6 oder 7 Disziplinen gab es dann halt für das eigene gewählte Land, das man am Anfang auswählen konnte, gab es dann halt die Auswertung. Mhm. Und dann sah man, wer besser war. Und das ist ja natürlich immer so ein Vergleichsspiel, dass das ganz klar bei mehrere Disziplinen aufschreibt sozusagen im Spiel, ist natürlich immer super. Das war ja damals nicht selbstverständlich, ja, dass die Spiele das alles so mitgetrackt haben sozusagen.
Das stimmt. Wie du schon sagtest, hatte so ein bisschen diesen Wettkampfaspekt. Du konntest dein Land auswählen aus 16 Ländern. Eines davon war die Epics-Flagge. Das Flaggenauswählen, das klingt jetzt so einfach, aber auf der CGA-Grafik ist das ein bisschen schwierig, deine Flagge auszuwählen, wenn die ganzen Streifen, die du da siehst, alle schwarz, weiß, lila oder türkis sind. Aber zum Glück standen noch die Namen dann mit dabei. Westdeutschland und Ostdeutschland war das noch damals.
Und Russland hatte die schönste Hymne. Also es hat dann noch zu jedem Land die Hymne eingespielt.
Genau.
Ich hatte vorher noch nie diese ganzen Hymnen gehört. Also natürlich habe ich sie auch da nicht gehört, weil sie mittelmäßig erkennbar nur waren. Aber man konnte ahnen, dass Russland eine ganz besonders schöne Hymne hat.
Mhm. Habe ich jetzt gar nicht im Kopf, die russische Hymne.
Ach, episch. Wenn wir demnächst mal eine Musikfolge machen, dann spiele ich sie dir vor.
Ja, okay, dann kannst du die russische Hymne auswählen. Oder ich höre sie mir einfach danach nochmal an.
Genau, hör sie dir einfach danach nochmal an.
Ich würde gerne die anderen Disziplinen, die wir nicht erwähnt haben, noch schnell durchgehen, der Vollständigkeit halber, damit wir sie alle nochmal kurz vorgestellt haben, weil doch noch ein paar schöne dabei sind. Du sagtest vorhin schon, dieses Hotdog, also dieses Kunstspringen, das lag dir nicht so?
Nee, also ich habe nur noch schwache Erinnerungen. Entweder lag es daran, dass ich nicht wusste, was wir tun mussten, dass wir das nicht so richtig hingekriegt haben, oder ich war einfach dafür nicht gebaut. Also am Anfang das normale Skispringen, das konnte ich schon.
Okay. Ich finde das Hotdog aus 2 Gründen fast mit das Faszinierendste, das da drin ist. Zum einen natürlich, weil man nicht mit der Disziplin rechnet. Bei Winterspielen rechnest du jetzt mit allen möglichen, vor allen Dingen natürlich mit den ganzen Skiwettbewerben, also Abfahrtslauf, Slalom und so weiter. Das war aber vermutlich zu kompliziert, das damals hinzukriegen. Und dieses Hotdog ist einfach nur Seitenperspektive und du siehst eine Schanze links im Bild, so eine kurze, und dann springt der da nach unten. Das scrollt noch nicht mal. Ist also viel einfacher. Und zum anderen ist es aber auch einfach so ein fesches, kurzes Event. Ein einziger Sprung dauert 3 Sekunden. Na, zack, vorbei. Und du hast in diesen 3 Sekunden Zeit, um eine Figur oder, wenn du es gut kannst, 2 Figuren hinzukriegen. Und auch das ist wieder nur Action-Button-Joystick-Richtung. Und dann führt er halt im Sprung einen Spagat oder einen Salto vorwärts, rückwärts oder sowas aus. Und dann kriegst du am Schluss von den Ländern eine Wertung. Ich meine, das ist so wirklich so cool gekapselt. 3 Sekunden, du machst schnell deine Aktion und dann hinterher kommt pip, 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 pip von den Wertungsrichtern, das sind 8 oder 10 oder sowas, kommt dann deine Note und du siehst das Gesamtergebnis. Natürlich ist immer einer dabei, der ein bisschen eine niedrigere Wertung gibt, irgendein Land, und das hast du dann. 3-mal hintereinander ist rein zufällig natürlich, gibt dir Russland die niedrigste Wertung und dann hast du das Land, weil sie so unfair ist, obwohl es so eine schöne Hymne hat.
Ja, genau. Aber zu Recht hasst man es dann. Das muss ja dann auch sein. Na gut.
Noch eine kurze Sache, weil es mir gerade noch einfällt zu diesem Hotdog, was auch wieder dafür spricht, dass es einfach so ein schönes, auch grafisch gut gemachtes, optisch gut gemachtes Spiel ist. Wenn dir das nicht gelingt, diesen Sprung nach dem Kunststück wieder aufzusetzen, dann brettert dein Skispringer natürlich hin. Und diese Animation ist auch einfach nett. Ja, je nachdem, wie er dann aufkommt, sitzt er dann mit dem Hintern im Schnee oder steckt kopfüber im Schnee oder rutscht dann aus dem Bild. Und das ist auch einfach nett anzusehen.
Das stimmt. Das war überhaupt ein Spiel, das ganz gute Animationen hatte, fand ich.
Ja.
Also für die damalige Zeit. Insbesondere so bei diesen Renndisziplinen, so, also bei dem Trick-Skisprung da sah es schon ein bisschen grob aus, wie er sich da überschlagen hat. Aber naja, alles sehr schön.
Was hielst du vom Bobfahren?
Bobfahren ist ganz toll, weil das auch eine besonders schön visualisierte Sportart war. Super, das hat den Screen nämlich aufgeteilt auf eine ganz komische Art, und du sahst die Strecke sozusagen von oben wie eine Karte, und die Bahn wurde ausgefüllt und da konntest du dann halt sozusagen sehen, wo du warst. Das hast du aber nur benutzt als Anzeigen für gleich, wann die Kurve kommt, weil gespielt hast du es in der anderen Hälfte des Screens, wo du von hinten auf deinen Fahrer gehuckt hast und durch einen Kanal gefahren bist, also durch halt diesen Bob-Kanal. Mhm. Und das war in der Tat auch einfach schön visualisiert, cool. Ja, also von hinten drauf zu schauen, und dann konnte man so ein bisschen leicht am Fahrer vorbei in die Ferne gucken, und dann ging die Bahn nach links und dann musste man da so gegenhalten. Dann fuhr er halt so ein bisschen die Wand hoch und fuhr das halt so durch. Toll.
Es war sehr cool, weil das mit reiner 2D-Grafik einen wirklich hübschen 3D-Effekt gebaut hat, und du hattest ein Geschwindigkeitsgefühl, vor allem weil du da unter 2 Brücken dann auch durchkommst im Laufe dieser Abfahrt, und die rauschen dann da so über dir vorbei. Und das sah wirklich toll aus.
Genau, sehr schön. Also war auch spannend zu fahren und so, und halt auf Zeit toll.
Ja, und du wirst mich vermutlich auslachen, wenn ich das sage, aber ich sag's jetzt trotzdem. Ich fand auf dieser Karte an der linken Seite, wo die Bobbahn dargestellt, ich fand diesen Bahnverlauf ästhetisch ausgesprochen befriedigend. Diesen Schnörkel, den der da beschreibt, so muss ein Bobbahnverlauf aussehen. Perfekt.
Ich möchte das nicht kommentieren.
Ja, ich glaube, da kann man auch nichts dazu sagen.
Ja. Eine sehr schöne Bobbahn, Christian. Von allen Bobbahnen die schönste.
Vielleicht war es auch einfach prägend damals. Ich habe die so oft gesehen, diesen Verlauf dieser Bobbahn, dass seitdem das so mein Muster ist für Bobbahnen. So müssen Bobbahnen aussehen. Naja, egal.
Hast du in den ganzen Spielen, wo man Bobbahnen gebaut hat, hast du sie so gebaut.
Ja, in all den Spielen, wo man Bobbahnen baut.
Genau. Und das war aber auch echt knifflig. Also man musste nicht einfach nur stumpf lenken, sondern man musste da ein bisschen mehr gegenlenken, da ein bisschen weniger. In den Kurven hat man zu viel Geschwindigkeit verloren, wenn man zu sehr entgegengelenkt hat. Das war ganz schön clever. Man konnte richtig viele, viele Male fahren und ist immer noch besser geworden.
Diese Spiele sind ein wunderbares Beispiel von dieser grundlegenden Spieldesign-Maxime. Es soll einfach zu lernen und schwer zu meistern sein. Und einfacher zu lernen als das geht eigentlich kaum noch. Gerade wenn es Joystick-Rütteln oder sowas ist. Das hast du ja in 0, nichts kapiert. Selbst wenn du sonst nichts in der Birne hast. Und der eigentliche Trick ist dann aber, den Rhythmus und vor allem die Rhythmussteigerung, also die Dynamik von diesem Joystick-Rütteln so richtig hinzukriegen, dass du das perfekte Ergebnis hast. Und das ist nicht so leicht zu bekommen. Das braucht Übung und du musst es immer wieder und wieder und wieder spielen. Gerade wenn wie bei dem Biathlon dann halt ständige Dynamikänderungen erforderlich sind. Oder wenn du auf den Punkt genau was treffen musst, also wenn es um präzises Timing geht. Und das hat diese Spiele so faszinierend gemacht, weil ich meine 6 Disziplinen, ja in Klammern 7, die hast du innerhalb von 10 Minuten gesehen. Du hast das ganze Spiel gesehen. Trotzdem kannst du es aber über Tage und Wochen und Monate lang spielen, wieder und wieder, weil es halt mit Freunden wahnsinnig viel Spaß macht im Wettbewerb und weil du immer noch mehr rauskitzeln kannst.
Ist natürlich eigentlich ein klassisches Highscore-Spiel auch. Ja, und man kann sich immer noch verbessern bei den Disziplinen.
Ja, das
auch. Wir werden noch ein bisschen drüber sprechen, dass es ja eine ganze Reihe von diesen Spielen gab, die Disziplinen versammeln. Aber so perfekt, wie es zusammengekommen ist in der Mischung, wo nur ein Ausfall war, nämlich das eine überflüssige Eiskunstlaufen. Und alle anderen waren eigentlich toll. Das ist schon sehr cool. Lass uns noch über die andere tolle Disziplin reden, nämlich den Skisprung.
Das Skisprung, genau, richtig. Die wir noch haben, ja. Das ist auch aus der Seitenperspektive dargestellt. Also die siehst die Schanze und da ist so ein Strichmännchen drauf. Also, kann man nicht anders sagen. Das ist halt eine riesige Schanze, ein kleines schwarzes Männchen. Und wenn du dann die Aktionstaste drückst, dann rauscht er da runter und wenn du es nochmal drückst, dann springt er und dann blendet es um auf den zweiten Bildschirm. Das ist dann also der Hang mit dem Auslauf unten. Und dann siehst du da so ein Bild im Bild Einblendung, was auch ganz clever ist, muss man auch eigentlich nochmal hervorheben. Das zeigt in der Nahansicht deinen Springer in der Luft. Und zwar das in Haltung, weil beim Skispringen geht es ja nicht nur um die Distanz, sondern es geht ja auch immer noch um die Haltungsnote.
Und das ist ganz schön cool, weil der kann da hübsch animiert alle möglichen Bewegungen machen. Der kann nämlich die Skier leicht verkreuzen, der kann sich zu weit nach vorne lehnen, der kann sich zu weit nach hinten lehnen und ein bisschen in die Hocke gehen dadurch. Also der macht das auf ganz unterschiedliche Arten falsch. Und du hast die Aufgabe, gegenzusteuern. Also wenn der zu weit nach vorne geht, dann ziehst du nach links. Und wenn der die Knie zum Körper zieht, dann musst du halt nach oben drücken, um das auszugleichen. Und wenn er die Skier kreuzt, dann musst du den Joystick nach unten tun. Und immer so genau in die richtigen Richtungen, zum richtigen Zeitpunkt, musst genau wissen, welcher Code sozusagen, welche Bewegung was bedeutet. Und wenn du das halt richtig machst, dann fliegt er halt auch weiter und kriegt halt eine schönere Haltungsnote. Gibt es eine Haltungsnote? Ja,
ne?
Ja, genau. Die Weite wird bewertet und die Haltungsnoten, genau.
Wenn du über die 60 Meter springst, dann hast du einen guten Sprung gelandet. Ich habe mal nachgeschaut, weil es mich interessiert hat, was denn eigentlich tatsächlich bei den Winterspielen in Sarajevo 84 wie weiter gesprungen wurde. Da gibt es zwei unterschiedliche Schanzen, die Großschanze und die Normalschanze. Wusste ich nicht, mir interessiert Wintersport nicht. Ich weiß nicht, ob das heutzutage noch so ist. Und auf der Normalschanze, also auf der kleineren, da hat der Jens Weißflug damals gewonnen, die Goldmedaille. Und zwar ist der 90 Meter weit geflogen. Also vermutlich ist es einfach je nach Schanze, natürlich ist die Distanz auch unterschiedlich, aber das scheint bei Wintergames dann eine eher kleine Schanze zu sein.
Genau, aber so eklatant schön, wie wir immer gelandet sind, toll.
Und auch das, dieser zweite Bildschirm, wo du also diesen Auslauf unten hast und im Hintergrund ist in die Berge eingebettet so eine Alpensiedlung, möchte ich was sagen. Auch das sieht einfach toll aus. Was dieses Spiel auch so herausragend macht und so absetzt von dem Schwarm an Konkurrenten und Nachahmern, zu dem wir gleich noch kommen werden, ist die Stilsicherheit der grafischen Gestaltung. Und nicht nur in das, was wirklich wichtig ist, also die Akteure, die Sportler und die Arenen, sondern vor allem halt auch die Hintergründe.
Also insgesamt ein sehr, sehr rundes Paket. Ach übrigens, beim Skispringen springt man damals noch parallel. Also man hält die Skier exakt parallel.
Stimmt.
Später kam ja dann, weiß nicht wann, bestimmt 10 Jahre später kam man dann dieser V-Sprung auf, wo die Skier so weit auseinanderziehen vorne, um mehr Auftrieb zu haben. Ja, und dann sind sie ja viel weiter gesprungen. Wie absurd übrigens, dass eine Sportart so seit 100 Jahren so gesprungen wird, dann macht das einer mal anders. Und alle so, oh fuck, ey, das hätten wir schon die ganze Zeit machen können.
Na guck, da ist das ja auch ein bisschen ein zeithistorisches Dokument an das Winter Games, weil da ist, wie du schon sagst, da springen sie noch tatsächlich parallel.
Genau. Ja.
Oder wenn du es falsch machst, auch in der selten gesehenen X-Stellung.
Ja, gerne genommenen X-Stellung mit Aufprall. Ja, sehr schön. Wir haben alle Disziplinen schon mal so locker erwähnt. Wollen wir über die Firma weiterreden oder über die Games-Spiele?
Lass uns ruhig ein bisschen nur zur Firma noch was sagen.
Oh, die Firma hieß Epix. Was ein schöner Name ist übrigens, ein perfekter Name für eine Firma, finde ich, mit E-P-Y-X, also wie die Epics, die epischen Sachen, so habe ich das immer verstanden. Und die hatten den Denker von, jetzt nichts Falsches sagen, Rodin,
ja.
Ja, als Symbol, also das Denkmal sozusagen nachgebildet. Wir haben schon in den 70ern angefangen, Spiele zu machen und haben in den 80ern eine Folge von sensationellen Spielen gemacht.
Richtig.
Unfassbare Spiele. Das waren die EA der damaligen Zeit. Nein, das kann man vielleicht nicht sagen. Vielleicht die Ubisoft der damaligen Zeit. Also unfassbare Spiele, auch total erfolgreiche Spiele. Eins wurde sogar schon kurz vorgespielt. Impossible Mission ist von denen. Also das Spiel, aus dem das Sample stammt. Stay a while, stay forever. Das ist 1984.
Ich habe wahnsinnig gute Erinnerungen an ein Epics-Spiel, das ich tatsächlich physikalisch besessen habe und mir auch selber gekauft habe, Ende der 80er, das aber eines der unbekannteren ist, das heißt The Omnicron Conspiracy. Das ist ein Adventure-Spiel, so ein Sci-Fi-Adventure, das aber echt hübsch gestaltet ist, das eine lebendige Welt hat, wo tatsächlich Leute drin rumlaufen, während man selbst da auch rumläuft. Es ist nicht wirklich Point-and-Click, du steuerst es mit den Tasten, aber es sieht so ein bisschen aus wie Maniac Mansion im Prinzip. Da hatte ich wahnsinnig viel Spaß, lange Zeit Spaß damit.
Habe ich überhaupt keine Erinnerung dran. Das ist ja abgefahren.
Die haben echt eine breite Palette von Spielen gemacht. Sie haben vor allem viele Spiele gemacht. Die hatten einen ganz ordentlichen Output. Nicht zuletzt deswegen, weil sie natürlich ihr Erfolgsrezept ab Summer Games vervielfältigt haben. Waren sie nicht die einzigen. Aber die haben von Adventures über Simulationen, Sportspiele, Actionspiele und so weiter alles gemacht. Und die hatten einen sehr interessanten Claim, also einen Slogan, der auf der Box von Winter Games auch groß oben drüber steht, nämlich Strategy Games for the Action Game Player. Und das auf einem Sportspiel. Es fehlt eigentlich nur noch With Adventure Elements oder sowas, dann haben sie alles erschlagen, alle Genres erschlagen.
Clever, hä?
Ja.
Also die hatten noch eine ganze Reihe von Rollenspielen. Gateway to Abshai. Ja, also ja, groß, ja. Habe ich ganz warme Erinnerungen dann. Ganz alte, simple Spiele damals. Müssen wir mal ausführlicher drauf eingehen oder nicht drauf eingehen, woanders. Mhm. Und das sensationelle Drachenreiter von Perrin, was ein Spiel nach einem Buch ist, was es ja auch nicht so oft gab. Mhm. Da gibt es eine Buchserie, Drachenreiter von Pern, von Anne McCaffrey. Und dazu gab es dann 83 ein Spiel, wo sie auch versucht haben, alle bescheuerten Ideen aus dem Buch in Mechaniken umzusetzen. Und das war, glaube ich, für Leute, die das Buch nicht kannten, total hirnrissig. Aber für Leute, die das Buch kannten, natürlich eine Offenbarung. Ach, und hier Barbarian, das erste Barbarian, 1987, wo man jemandem den Kopf abschlagen kann im Ring. Und G.I. Joe. Das unfassbar brillante G.I. Joe.
Mhm.
Toll. Das kam auf einer Diskette, so eine 5¼ Zoll dann. Und die musste man umdrehen, weil das auf beiden Seiten war. So viel Daten hatte das. Und wenn du das umgedreht hast, also das musst du dann mitten im Spiel umdrehen, an ein paar Stellen, dann kam so ein G.I. Joe-Gesicht und da stand da Turn the Disc Joe. Und wenn man das gemacht hatte, dann wurde auf der anderen Seite geladen Yo Joe. Es war so toll, es war eine so tolle Zeit.
Okay, also war definitiv eine der wichtigsten Firmen der C64-Ära. Also natürlich der 80er, aber ihre Entwicklungsplattform war der 64er, mit dem 64er sind sie groß geworden. Und man kann in gewisser Weise auch sagen, mit dem C64 sind sie dann untergegangen. Die Firma hat noch bis knapp in die 90er reingelebt und ist dann 93 bankrott gegangen. Und gerade wenn man sich die Spiele aus den 90ern anschaut, vor allen Dingen auch wieder aus dieser Games-Sparte, also California Games 2 zum Beispiel, die sind technisch längst nicht mehr auf der Höhe. Wo Epics auf dem C64 technisch wegweisend war, gerade auch Winter Games zum Beispiel, also was die Animationen, was die grafische Qualität angeht, sensationell. Eine originelle, eine kreative, eine technikbegeisterte Firma, das haben sie verloren mit diesem Wechsel von den Homecomputern auf den PC. Das ist ihnen nicht mehr geglückt. Da waren sie auch zu spät dran.
Das ist ja gar nicht so selten, dass Firmen so Technologiesprünge nicht so richtig gut hinkriegen. Das sieht man ja immer wieder in der Industrie. Das war auch so eine Firma, die, glaube ich, eine Zeit lang viel Erfolg hatte und dann halt Schwierigkeiten hatte, mit dem reinkommenden Geld adäquat weiterzumachen. Sondern hat dann auch mal hier was gemacht und da was gemacht und wussten nicht genau, wo sie hin sollten.
Sie haben zu stark diversifiziert tatsächlich, getrieben von diesem starken Anfangserfolg. Da hatten sie eine Hardware-Sparte, die haben so Fastloader-Module für den C64, die super erfolgreich waren in den USA, haben sie rausgebracht. Dann sind sie in Konsolenentwicklung eingestiegen. Als einzige, wo sie dann wirklich nachhaltig erfolgreich waren, waren die C64-Titel.
Die haben eine Konsole entwickelt. Ja, also ein Handheld-System, das bei ihnen noch Handy hieß. Ach, wenn das rausgekommen wäre, was hätten die Deutschen gemacht? Wie hätten die dann ihre Handys genannt? Und das mussten sie abbrechen, weil sie es sich nicht mehr leisten konnten und haben es dann Atari verkauft. Und das wurde dann später der Atari Lynx, auch eine Konsole, an die sich jeder noch erinnert, weil es total bedeutsam war.
Ich habe auf dem Lynx tatsächlich gespielt, weil ein Freund ihn hatte. Und es war eigentlich eine tolle Konsole. Aber zur gleichen Zeit gab es den Game Gear von Sega, also sozusagen das Handheld Mega Drive. Und das war noch besser.
Das Game Gear war natürlich ganz toll, hatte aber natürlich zu wenig Batterielaufzeit, wie das iPhone heute. Schon immer das Problem gewesen von solchen Geräten.
Ja.
Naja, Epix hatte übrigens nur noch eine ganz interessante Geschichte, weil das zwei Gründer waren, mehrere Gründer sogar. Und na, vor allen Dingen war da John Freeman dabei. Der hat dann die Firma 83 schon wieder verlassen, also schon vor Summer Games. Und John Freeman ist dann hinterher, hat seine eigene Firma gegründet, die hieß Free Fall Associates, weil seine Frau hieß, na, irgendwas mit Fall. Er Free, sie Fall. Schwer vergessen, aber wurscht. Also jedenfalls gab es dann die Free Fall Associates. Mhm. Und die haben Arkham gemacht, was ja bekanntlich eines meiner Lieblingsspiele ist. Wie wir schon einige Male in diesem Podcast erwähnt haben.
Wie du nicht müde wirst zu betonen, ja.
Genau, ja, genau.
In der Hoffnung, dass wir da mal eine Episode drüber machen. Ja, die kommt direkt nach dem StarCraft-Podcast.
Ja, die müssen wir gar nicht machen. Das Spiel ist zu schön, als dass du darüber sprechen darfst, Christian.
Hey, ich habe auch Erinnerungen dran. Ich habe das auch gespielt damals auf dem 64.
Aber nicht so gut.
Aber hatten wir ja schon mal. Sicherlich. Ich glaube, wir hatten schon mal drüber gesprochen. Das ist doof. Also ich finde es nicht doof, aber naja, egal. Ja, Epix. Also wie gesagt, super erfolgreich auf dem C64. Nicht zuletzt eben wegen ihren Games-Spiele. Nach Summer Games und Summer Games 2 und spätestens nach Winter Games war klar, dass sie da also ein heißes Eisen im Feuer haben, haben deswegen dann noch diverse Nachfolger nachgeschickt und haben damit aber auch einen regelrechten Boom losgetreten, denn auf einmal gab es dann Mitte der 80er eine ganze Flut von diesen Spielen, die vor allen Dingen von kleineren und mittelgroßen Firmen, vor allen Dingen in England, richtig dankbar aufgenommen wurden, ist ja auch gut zu verstehen, denn diese Art von, ich sagte es vorher schon, formal sehr stark durchstrukturierten Spielen ist super einfach zu produzieren. Jede Disziplin ist in sich geschlossen, die kannst du auch an separate Programmierer rausgeben, der eine macht das, der andere macht das. Sie sind relativ schnell und billig zu produzieren, oft ist es ein einziger Bildschirm, gerade wenn es irgendwelche Kampfspiele sind zum Beispiel, hast du halt einen links, einen rechts, so wie in Barbarian, das war's. Und dadurch, dass sie aber halt in der Regel Multiplayer-Spiele sind, sind sie populär und finden ihre Userschaft. Und du kannst dich echt ganz gut abgrenzen dadurch, dass du halt nicht Sommer- und Winterspiele machst, sondern dann in eher exotischere Szenarien dich flüchtest.
Naja, und mit Sommer- und Winterspielen war es ja danach auch vorbei. Ja, also wenn wir das mal von vorne herleiten, hatten wir da Summer Games und dann Summer Games 2 und dann Winter Games. Und dann war es mit den regulären Sportarten schon mehr vorbei.
Ja, auch bei Epix wurde es dann schon etwas exotischer.
Dann wurde schon Epix exotischer, genau. Wie viel kriegen wir zusammen, wenn wir das jetzt ein bisschen zusammen improvisieren und heimlich in der Wikipedia nachschauen, während wir reden?
Ja, wir kriegen bestimmte Verse zusammen. Fangen wir mal mit dem nächsten Spiel von Epix an.
Das nächste Spiel von Epix ist logischerweise World Games.
Logischerweise.
Ist ja klar, dass das was kommt. Das Thema ist aber ganz cool. Also habe ich damals auch als logische Erweiterung begriffen. Weil World Games nimmt halt lauter absurde Weltsportarten auf, die es dann nur in bestimmten Ländern gibt. Da war dann schon sowas wie Skilauf auch noch dabei und Gewichtheben. Ach, das war übrigens total schwer, das Gewichtheben. Und dann waren aber auch so absurde Sachen wie Bullenreiten und über Fässer springen und das großartige schottische Baumstammwerfen und Sumo-Ringen und sowas. Und das kam dann alles nicht mehr so richtig zusammen, fand ich. Also da war die Ausfallrate der Sportarten auch höher.
Das waren halt auch mehr, das waren irgendwie 9 oder 10 unterschiedliche Sportarten, glaube ich. Und tendenziell sollten sie ja so Nationalsportarten sein. Und das Absurdeste daran ist, dass dieses Fassspringen, das findet in Deutschland statt.
So, München, ja, genau.
Ja, jetzt überlegen wir mal kurz, die Leute, die World Games nicht kennen, können mal eine Sekunde drüber nachdenken, wann sie schon mal von einer Fassspringmeisterschaft hier in Deutschland gehört haben. Und dann erzähle ich ihnen noch dazu, falls sie das nicht kennen, das wird auf Schlittschuhen ausgetragen. Also auf einer Eisfläche. Also man nimmt da Anlauf mit Schlittschuhen und springt dann über so viele Fässer wie möglich drüber. Und da war der Boris Schneider, unser geschätzter Journalistenkollege, der war 87 für die Happy Computer mal bei Epix und der fragte dann danach, wie sie denn auf die Idee gekommen seien, dass Fassspringen die Nationalsportart in Deutschland sei. Und dann sagten sie ja, das hätten sie in irgendeinem Buch gelesen. Sie wollten ja eigentlich zuerst Fußball machen, aber das sei zu schwer gewesen. Und dann hatten sie überlegt, ob man nicht nur Elfmeterschießen nehmen sollte. Aber auch das war aus irgendeinem Grund nicht cool. Und dann hat irgendjemand nachgelesen und hat festgestellt, Fassspringen ist total hip in Deutschland. Ja, und dann haben sie es eingebaut.
Ja, die Kanadier fühlen sich bestimmt auch total repräsentiert mit Baumstammrollen.
Ja.
Da stehen so zwei Leute auf einem Baumstamm, der im Wasser liegt, müssen sich bewegen und wer runterfällt, hat verloren. Also das ist natürlich genau das, was die den ganzen Tag machen, die Kanadier. Und die Amerikaner haben Bullenreiten, wie es sich gehört.
Ja, ist ja auch ein Nationalsportart offensichtlich.
Also die waren von sehr unterschiedlicher Qualität, wie ich finde so. Aber das Klippenspringen war toll. Das ist gleich die erste Sportart, mit dem das Spiel anfängt. Acapulco, man steht auf so einem richtigen Berg und springt so eine Klippe runter und das war total schwer und man konnte halt ganz leicht an den Berg kommen und dann ist der Held da sehr unschön abgeprallt und man hatte ein deutliches Gefühl von Schmerz, obwohl das natürlich nicht so dargestellt hat.
Ich finde so, wenn ich drüber nachdenke, eine der Sachen, die die Epic-Spiele besonders machen, ist, dass sie eine Art von Atmosphäre wahnsinnig gut angefangen haben. Bei den Winter Games ist es diese Winteratmosphäre, dadurch, wie das Spiel gestaltet ist. Du fühlst fast die Kälte und den Schnee, finde ich. Und bei den World Games ist es diese globale Exotik. Du reist da um die Welt und entdeckst dort teils bekannte, teils komische Sportarten, aber du hast wirklich dieses internationale Flair. Und bei dem Spiel, das danach als nächstes kam, das war wieder lokaler, das heißt California Games. Und da fühlt man so ein bisschen diesen kalifornischen Lebensstil, finde ich. Die Wärme, den Sommer, die Leichtigkeit dort in so Disziplinen wie Rollschuhfahren, Surfen, Skaten. Dieses hippe, trendige, nur halt in den 80er Jahren, da gehört dann auch noch Frisbee-Werfen dazu. Das hat sich ja nicht so in die Gegenwart gerettet. Und das coolste Spiel natürlich, das wir immer am liebsten gespielt haben, war Hacky Sack. Footbag hieß das, also wo du halt so einen kleinen Sack auf Füßen und Armen balancieren musstest und damit Kunststücke machen. Und wenn du ihn besonders hoch geschossen hast, da flog immer mal wieder eine Möwe oben drüber, dann konntest du diese Möwe treffen.
Das ist so absurd, weil dann steht man da. In diesen Spielen, die haben alle was Großes, finde ich. Ja. Also sogar die California Games, die sozusagen vom Anspruch her das kleinste Spiel sind, weil sie lauter so kleine Sportarten simulieren. Da gibt's dann ja auch erstmal in die Halfpipe fahren und so. Und dann kommt dazwischen, steht man vor der Golden Gate Bridge und spielt Hacky Sack mit so einem kleinen Ding. Also Kunst-Hacky Sack, möchte man sagen. Profi-Hacky Sack. Das klingt so wie Hallenhalmer. Absurd. Hacky Sack. Das haben aber damals viele Leute gemacht, das Hacky Sack. Das gab's bei uns auch im Bekanntenkreis.
Ich kannte das damals nicht und vielleicht war es auch deswegen toll, weil man so das Gefühl hatte, durch dieses Spiel öffnet sich ein Fenster in eine andere Welt. Also ich meine, ich war damals ein Gymnasiast, ich hatte von der Welt noch nichts gesehen. Das Weiteste, was ich kam, war Sommerurlaub in Italien. Und dann hast du da auf einmal dieses ferne Kalifornien, von dem man schon mal gehört hatte, und da werfen die Leute Frisbee, surfen im Wasser und spielen Hacky Sack. Das müssen die coolsten Menschen der Welt sein.
Ja, ich dachte eher, die coolsten Menschen der Welt wären vielleicht die Leute, die BMX gefahren sind in diesem Spiel. Bei den Hacky-Sack-Leuten kam es mir nicht so.
Ja, also auch da wurde es schon etwas, was die Sportarten angeht, schon Trendsportarten, würde man heute sagen, also aber auch schon ein bisschen exotischer. Ja, und wenn wir uns jetzt mal ein bisschen entfernen vom Epics-Kanon und eher in das gehen, was dann da links und rechts noch daneben lief an Konkurrenten, da kommen dann einige irgendwo zwischen originell und verzweifelt angesiedelte Versuche.
Also mit Epics war es dann auch vorbei danach, oder? Oder haben die dann noch andere Spiele gemacht?
Nee, da kam noch mehr. Können wir nachher noch was dazu sagen. Aber lass uns schnell noch ein bisschen die Bandbreite dieser Art von Spiel ausleuchten.
Ach so, okay, dann reden wir über die ganzen absurden Sachen, die dann auch noch gekommen sind, die auch fast alle Games hießen. Offenkundig kann man ja sowas nicht schützen. Kurz danach, ungefähr zur selben Zeit wie World Games, gab es Night Games. Ganz logisch von der englischen Firma, wie sie das gehört. Ritterspiele. Mit Bogenschießen, Armbrustschießen und so weiter und so fort. Und das hatte eigentlich nur zwei Sportarten. Nämlich Varianten des Schießens, Bogen und Armbrust. Und eine dauernde, epische Bandbreite von total ähnlichen, zwei Leute hauen sich auf die Fresse mit unterschiedlichen Waffen. Ja, mit dem Streitkolben ist es natürlich eine andere Sportart als mit der Axt. Und die sind dann auch immer noch anders grafisch gestaltet und finden in anderen Arenen statt. Und der Stabkampf, das weiß ich noch, der war so wie Robin Hood aus dem Robin Hood-Film, wo der Robin Hood am Anfang den Kevin Costner da trifft. Und dann hauen die sich ja.
Robin Hood ist Kevin Costner.
Nein, der Kevin Costner trifft den Little John.
Ja.
Und dann hauen die sich ja in so einem Flusslauf da. Und das simuliert diese eine Szene da. Den Stabkampf in Night Games, das ansonsten kein besonders erwähnenswertes Spiel ist.
Wir können aber durchaus noch viel weiter in der Zeit zurückgehen. In Electronic Arts hat 88 dann ein Spiel rausgebracht namens Caveman Olympics. Ausnahmsweise hat das mal nicht das Games im Namen, sondern ein Wortspiel von Olympics. Das ist halt dann prähistorisch, aber das ist dann schon deutlich humorgetrieben. Also das ist fast schon ein Parodiespiel, könnte man sagen. Da gibt es dann so Disziplinen wie Weibchen weit werfen, wo der Höhlenmensch-Mann seine Höhlenmensch-Frau so weit wie möglich schleudert. Oder Tyrannosaurus-Stab hochspringen. Du müsstest möglichst über seinen Kopf springen. Wenn du zu niedrig springst, naja, kannst du dir vorstellen, was passiert. Oder halt auch einfach Feuer machen, wo du dann so ein Stöckchen reiben musst und kannst aber nebenbei deinem Konkurrenten, der neben dir sitzt, über den Kopf hauen. Dann ist der für eine Sekunde betäubt. Also musst du dich entscheiden, ob du weiter bei dir an dem Stöckchen drehst oder lieber deinen Konkurrenten haust. Das war ganz witzig.
Ich sag mal, die Games-Spiele fingen 1984 total ernst an als Olympiasimulation und sind dann so als Gesamtgenre abgedriftet. Schon Epix hat ja mit World Games und California Games so Humor drin gehabt an vielen Stellen, also besonders in California Games. Und die anderen Firmen, die dann dem Banner gefolgt sind, wurden dann richtig absurd so. Es gab noch Circus Games, das war aber nicht so wahnsinnig spektakulär, es sah großartig aus. War halt so ein Zirkus, aber wer interessiert sich für Zirkus? Ich habe schon nie verstanden, das ist doch, war doch damals schon aus, in den 80ern.
Da konntest du Tiger-Dompteur sein zum Beispiel.
Ja, und Trapez schwingen. Und es gab so ein lustiges Kunstreiten, wo so eine Frau auf einem Pferd steht und man musste dann aufpassen, dass sie nicht runterfällt. Fand ich aber, war jetzt nicht meins.
Auch in so in Richtung Zirkus geht Rodeo Games, wo du dann halt so typische Western-Spiele hast. Messer werfen auf eine Frau an einem rotierenden Rad oder natürlich auf dem Stier reiten, aber auch Kälber fangen mit einem Lasso, indem du ein Lasso wirfst.
Das Beste, finde ich, ist ja Bar Games. Kam von Accolade, auch eine tolle Firma ansonsten übrigens. Konnte man Sachen machen, die man in der Bar machen kann, ausschenken und sowas. Aber zwei Sachen. Das eine ist, man konnte einen Wet-T-Shirt-Contest machen. Auf absurdeste Weise, da lief eine Frau unten am Bildschirmrand lang und darüber waren lauter Eimer mit Wasser angebracht. Dann musste man da rechtzeitig hinlaufen, das timen, den Eimer umstoßen, dann fiel das Wasser runter auf die Frau und dann wurde sie in Großaufnahmen oder so in einem größeren Porträt nochmal gezeigt, wie ihr T-Shirt durchsichtiger wird. Also das ist auch so, da denkt man auch so, ja, ach, lass uns da nicht nochmal drüber reden, wenn die Frage kommt, ob Spiele kulturell wertvoll sind. Aber es hatte auch ein Airhockey, also ein Shufflepuck, erkennt man das vielleicht.
Ja.
Eine Shufflepuck-Simulation und ich bin ja ganz großer Shufflepuck-Fan.
Wer ist das?
Ich bin ja Holzmintener Meister und Göttinger Meister und habe mich da sehr drüber gefreut, dass es das da drin gab. Ich spiele ja heute noch gerne Shufflepuck-Spiele. Ich kann zum Beispiel empfehlen, Shufflepuck Cantina auf iOS, ganz toll.
Ich bin kurz eingeschlafen, sorry.
Ja, Christian, Shufflepuck.
Shufflepuck, ja. Komisch, bei dem Thema sinke ich immer nach links weg und dann läuft mir so ein Speichelfaden aus dem Mund, ich weiß auch nicht warum.
Jetzt komm, nenn noch ein Games-Spiel.
Ja, wir müssen das jetzt nicht nur weiter vertiefen, aber von European Games über Pub Games, Galactic Games natürlich, Oriental Games und unvermeidlich auf dem C64 gab es dann schon 1985 in Anlehnung an Summer Games Sex Games. Das muss man nicht weiter hohoho vertiefen.
Nein, da müssen wir die ganze Zeit drüber reden,
doch, weil
das Bedeutsamste ist. Ja, also A, ist es aus dieser ganzen Serie der Spiele das einzige aus Deutschland. Und das ist ja schon mal toll, dass wir da auch was zu beizutragen haben.
Ja, ja.
Und das ist echt ein pornografisches Spiel. Also da sieht man verschiedene Sexstellungen, bis 5, glaube ich, die da simuliert werden, auch durch rhythmisches Drücken. Also ist ja auch passend erstmal von der Mechanik her. Sogar so eine Art Gruppensex-Szene mit homosexuellen Elementen nachgebildet, mit so Nasenfiguren, so Werner-artige Nasenfiguren. Großen Penissen und großen Nasen und großen Brüsten. Mhm. Das war schon von 85 und das wurde entwickelt von einem 15-Jährigen und seinem 16-jährigen Bruder. Killer. Die Landgrafs. Super. Die hatten dann dafür eine eigene Firma gegründet, Landisoft, die Landgrafs mit Landisoft, was man halt mit 15 so cool findet, und haben da dieses Spiel gemacht. Haben schon vorher und nachher noch Spiele gemacht. Das ist einfach sensationell.
Und ich würde behaupten, jeder der einen C64 besaß in Deutschland, hat dieses Spiel gesehen.
Ja, jeder hat das gesehen, ja.
Ich glaube auch, jeder hat es gesehen. Ja, ja. Wir haben es natürlich, wir hatten es damals auch.
Ja. Also hat niemals jemand gekauft, glaube ich. Also geht ja auch nicht, kannst du nicht in den Laden gehen und sagen, möchtest du 6 Games kaufen? Also undenkbar, wir waren ja auch alle nur 16, ja. Aber gehabt hat jeder, jeder. Also wir haben das einmal gespielt und dann war uns auch klar, dass es so toll auch nicht ist, aber trotzdem, immerhin haben wir es mal gespielt.
Ja, der Unterhaltungswert war eher gering, aber der Neugierdefaktor sensationell hoch natürlich.
Naja, eine ganze Generation, ne? Von Jungs hat dieses Spiel gesehen. Ist doch schon was ja. Man erreicht hat im Leben.
Aufgewachsen mit Sexgames.
Ja, genau. Ich weiß nicht, was aus den Brüdern geworden ist, die das Spiel gemacht haben. Das würde ich wirklich gerne wissen.
Die sind heute bestimmt reich und leben auf ihrer eigenen
Insel. Ganz bestimmt.
Es sei ihnen gegönnt.
Ja, genau. Also für das, was sie zur Kultur beigetragen haben, sei ihnen das gegönnt. Ich sage das völlig ohne Ironie.
Ja, also wir haben schon gesehen, es gibt also eine unfassbare Bandbreite von diesen Spielen und Mitte der 80er bis zu 88, 89, ja eigentlich bis fast die 90er rein, gibt es also massenhaft von denen. Und dann in den 90ern kippt das, wir können auch anhand von Epics das ein bisschen nachzeichnen, denn die haben durchaus versucht, ihren Erfolg mit Summer Games und Winter Games nochmal nachzuholen. Die haben nämlich 88 dann The Games Winter Edition und The Games Summer Edition rausgebracht. Was im Wesentlichen einfach nur neue Versuche mit der gleichen Thematik waren. Und das sind vor allen Dingen das Winter Edition jetzt im Kontrast mit Winter Games, ist ein grottiges, grottiges Spiel.
Erstaunlich, ne? Das siehst du dann selber nicht mehr so, aber ich glaube, da war die Firma auch schon nicht mehr in so einem Zustand, wo sie in der Lage war, richtig gute Spiele zu machen.
Bei dem The Games Winter Edition kann ich nicht so richtig verstehen, was da schiefgelaufen ist. Aber das ist alles, was sie gut gemacht haben. Bei Winter Games ist da schlecht. Die Grafik ist langweilig, die Gestaltung des Interfaces schwer zu verstehen, die Steuerung ist hakelig und unpräzise, die Disziplinen sind auch langweiliger. Also es ist, ich kann es nicht anders sagen, es ist einfach mies. Und es wirkt aber dann zu dieser Zeit, vor allen Dingen auch wieder in der PC-Umsetzung, schon nicht mehr zeitgemäß. Und das ist noch viel offensichtlicher bei dem letzten von diesen Games-Spielen, das sie rausgebracht haben. Und das ist 1991 California Games 2. Das war dann also das letzte offizielle von Epix in dieser Reihe. Und da hast du eigentlich noch mal ganz coole neue Disziplinen. Snowboarding und Hängegleiter fliegen und sowas. Aber das weiß ich noch wie heute, wie ich staunend damals vor dem Bildschirm saß. Es ist 1991. Das ist also schon mitten Mang drin in der VGA-Zeit. Und dann war das ein EGA-Spiel, also eins mit 16 Farben. Und ich saß davor und dachte, das kann nicht sein. Habe ich irgendwie, was sind die Einstellungen falsch? Muss ich nochmal ins Installationsmenü? Kann ich irgendwo was umstellen oder sowas? Aber nein, es hatte halt nur 16 Farben. Und das hat mir das ganze Spiel verdorben. Letztendlich auch da war die Steuerung nicht so präzise, wie sie sein könnte. Es war nicht so toll. Es hat nicht lange Spaß gemacht, aber vor allen Dingen war deutlich klar, das ist veraltet. Das ist technisch veraltet.
Ja, da war es dann mit ihnen vorbei. Aber überhaupt sind die Spiele ja dann aus der Mode gekommen. Ganz, ganz lange gab es das dann nicht mehr so richtig. Also jedenfalls nicht mehr in der öffentlichen Wahrnehmung. Ein paar Deutsche kamen ja dann wieder damit später. Sehr, sehr, sehr viel später. Erst dann so zu unserer Redakteurszeit. Die Firma
49 Games.
49. Ja, genau. 49 Games, die eine Reihe von ganz guten so olympischen Simulationen gemacht haben. Mhm. Und auch Skifahrspiele und sowas.
Obwohl das wirklich nette Spiele waren, das vor allem sehr nette Jungs sind, muss man sagen, das war damals ein klares Nischengenre. Die haben es primär für die Konsolen rausgebracht und es lief auf manchen ein bisschen besser. Ich nehme an, auf der Wii dürfte es vor allem ein bisschen besser gelaufen sein als auf anderen. Aber tendenziell war das, was einstmals ein Mainstream-Massengenre war, eine Zeit lang waren Summer- und Wintergames in Deutschland die bestverkauften Spiele des Jahres. An der Spitze der Charts, wo heute Call of Duty und Assassin's Creed sind, waren Winter- und Summer-Games 85, 86. Das ist lange, lange her. Wo ist dieses Genre heute? Was ist passiert?
Keine Ahnung. Also weiß ich auch nicht. War das eine Frage? Alarm?
Ja, es war eine Frage.
Erklär's ich verstehe es nicht. Ich glaube, das war damals auch in der Zeit, wo es 2D war, konntest du halt 8 verschiedene Disziplinen kriegen und sie in 30 Sekunden beherrschen. Und ich glaube, heutzutage ist es ja in 3D und so, da musst du dich allein in das Skifahren schon mal eine halbe Stunde reinfuchsen. Auch die Skispringspiele, die ja die Firma 49 auch gemacht hat und so, die waren ja auch in sich schon komplex. Also man hat dann auch so eine Neigung, die Spiele komplexer darzustellen, glaube ich. Wenn man halt diese 3D-Möglichkeiten hat. Das ist das eine. Und das andere ist, ich habe keine Ahnung.
Ich bin auch ein bisschen ratlos, um ehrlich zu sein. Mal schauen, so aus der Hüfte geschossen. Sie sind zu statisch. glaube ich, an der Zeit, wo wir in die 90er reingehen, vor allem wenn dann die 3D-Grafik kommt, wo die Spielerlebnisse sehr, sehr viel flotter, actionreicher, dynamischer werden. Da sind solche Ein-Bildschirm- oder Zwei-Bildschirm-Spiele dann auf einmal wirken da extrem altbacken. Und ihr Spielerlebnis ist ein bisschen zu kurz, vor allen Dingen, ne? Sind halt, so eine einzelne Disziplin dauert ja nicht lang. Das ist eine Minute oder zwei oder sowas. Richtig Freude hast du da auch nur daran, wenn du mit anderen Leuten zusammenspielst. Und die richtige Renaissance der Multiplayer-Spiele kommt meiner Einschätzung nach erst dann Ende der 90er, als dann die Shooter- und die Echtzeitstrategie-Spiele wieder so Multiplayer-mäßig werden. Und meinem Gefühl nach, das ist aber jetzt wirklich komplett dahingesponnen, sind die frühen 90er eher ein sehr, sehr viel stärkeres Singleplayer, narrativ getriebenere Zeit, wo so die großen Rollenspiele, die großen Adventures und sowas, wo das so die dominierenden Genres sind.
Ja, da gab es ja auch keinen Multiplayer in dem Sinne, wie es heute Multiplayer gibt.
Ja.
Es hat sich natürlich ganz logisch entwickelt. Damals, da gab es relativ viele Spiele noch, was hier heutzutage immer beklagt wird, dass die fehlen, die dafür da waren, mit mehreren Leuten am selben Bildschirm gespielt zu werden. Also nicht mal nur so mit Splitscreen oder irgendwas, sondern auch einfach abwechselnd. Das war ganz normal, dass man Spiele abwechselnd gespielt hat.
Ja.
Eine Mehrzahl der Spiele, die ich gespielt habe, habe ich abwechselnd mit meinem Freund Marco gespielt, an dessen C64. Das war ja dann irgendwann nicht mehr nötig, weil die Leute dann eigene Rechner hatten und so. Und dann nahm das so ein bisschen ab, diese Faszination des, wir sitzen mal zu viert vor dem einen C64 im Bekanntenkreis, sondern hatte halt jeder sein Zeug. Und dann war das auch nicht mehr so attraktiv, glaube ich. Und bei richtigem Multiplayer im Sinne von Netzwerk war man ja auch nicht. Also das war halt so dazwischen und da muss das halt irgendwie ausgestorben sein. Außerdem glaube ich, wenn man heutzutage sowas machen würde, muss man ja die komplette Sportart simulieren. Und dann kann man nicht mal mehr sich einfach 6 coole Spielprinzipien ausdenken und die auf eine Sportart mappen, sondern muss dann halt 6 Sportarten auf dem Niveau mindestens eines 3 Jahre alten FIFA simulieren, damit es den Leuten gefällt.
Das ist ein sehr guter Punkt. Ich glaube, die Abstraktionsebene, die in Summer Games und Winter Games noch okay war, einen Wettlauf zu simulieren, indem du einen Joystick von links nach rechts drückst und das war's, das ging damals noch, aber mit zunehmender Komplexität und zunehmender technischer Leistungsfähigkeit war das so simpel. Da ist die Erwartungshaltung einfach eine ganz andere geworden.
Du müsstest dann heute halt auch so wie so ein Familien- oder wie so ein Wii-Ding machen. Wii-Tennis war ja auch sensationell gut, ne?
Da funktioniert es ja noch, genau. Der Wii Sports ist sozusagen das Winter Games oder das Summer Games von heute.
Genau, das ist halt auch wieder der Versuch, die Sportarten runterzubrechen, was ja auch sehr vernünftig ist. Wohingegen ein paar von den Olympischen Spielen spielen, halt noch versuchen dann die Sportarten relativ realistisch zu simulieren.
Ja.
Aber eigentlich ist das Coole ist ja die Reduktion.
Das stimmt. Also wenn du anschaust, was einigermaßen erfolgreich ist, das sind die abstrahierteren Spiele wie eben Wii Sports oder Kinect Sports oder auch dieses Mario und Sonic bei den Olympischen Spielen, wo du dann auch so eine ganze cartoonige Präsentation dazu hast. Und die wirklich hardcoreig realistischen, in Anführungszeichen, Simulationen, wenn es überhaupt noch gibt, sind absolut nischig.
Das muss ja auch so sein, weil wenn du halt was hardcore simulieren willst, dann brauchst du halt Fans dieser Sportart.
Ja.
So, und da bleibst du besser bei FIFA und bei NFL und so.
Das ist ein bisschen den Weg aller Simulationen gegangen. Ich habe das Gefühl, es hat sich so ein bisschen aufgetrennt, wenn du FIFA anschaust oder diese ganzen super populären Volkssportarten, Mainstream-Simulationen, da haben sich ein paar gehalten. Und der ganze Rest, also auch so vor allem dann Flugsimulationen oder Militärsimulationen, sind den Weg gegangen in die Ultranische. Und die Olympischen, die Leichtathletik-Simulationen, jetzt mal salopp gesagt, gehen auch dahin.
Ja, das braucht man ja auch nicht mehr so. Außerdem, wer interessiert sich denn für Leichtathletik heutzutage noch?
Ja, also ich meine, das Einzige, was ab und zu aufpoppt, sind Skifahrspieler. Die halten sich noch ein bisschen. Die sind auch ganz cool. Wenn die schön gemacht sind, ein Geschwindigkeitsgefühl drin haben, dann ist das ja eine wirklich nette Art von Action-Simulation.
Das stimmt. Die sind ja auch alle immer ganz nett wenigstens. Na gut, Christian. Hast du noch was hinzuzufügen? Oder nee. Bleiben wir heute mal bei einem etwas kürzeren Podcast?
Nee, ich glaube, das war's.
Ja, sensationell. Dann beenden wir hiermit unsere Folge zu Winter Games und ciao, ne, haben wir doch wieder ungefähr eine Stunde geschafft.
Ja, weißt du was? Ich würde sagen, genau wie bei Winter Games am Ende ja dann ein Gewinner gekürt wird und die Nationalhymne nochmal läuft, küren wir jetzt am Ende unseres Podcasts Russland zum Gewinner dieser Episode und enden mit der Nationalhymne von Russland.
Ach, so schön.
Und dann Tschernas ist das.
Genau, zack.
So machen wir es.
Alles klar.
Okay, tschüss.
Ciao.